Liebe Gemeinde, wir wollen an diesem 25. Dezember auf ein Wort hören aus Lukas 2, Lukas 2 ab Vers 1. Die uns allen wohlbekannte Weihnachtsgeschichte. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließ, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie und sie fürchteten sich sehr. Der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Ja, liebe Geschwister, wie oft haben wir diese Weihnachtsgeschichte wahrscheinlich schon gehört. Ich denke, dass sie für viele, nicht nur für wiedergeborene Christen, fast schon zu einem traditionellen Weihnachtsfest dazugehört. Ja, sie reiht sich dann ein in den Gänsebraten, vielleicht die Rinderroulade, den Kartoffelsalat mit Würstchen, vielleicht auch das Flötenspiel der Enkelkinder, das Anzünden der Kerzen am festlich geschmückten Weihnachtsbaum. Oder was es da sonst noch für liebgewonnene Rituale, liebgewonnene Traditionen geben mag. Jede Familie, so denke ich, hat da ihre eigenen Regeln, eigenen Traditionen. Und das Interessante ist, dass manche Dinge einem erst bewusst werden, wenn man heiratet. Wenn man dann plötzlich verheiratet ist und man dann mit den Schwiegereltern vielleicht das erste Mal Weihnachten feiert, dann merkt man, dass viele Dinge, die einem vielleicht völlig selbstverständlich waren, dann plötzlich gar nicht mehr so selbstverständlich sind. Und man merkt, dass wir Menschen, ich würde sogar sagen, dem Herrn sei Dank, so ganz unterschiedlich sind. Und jede Familie da so vielleicht auch ihre eigenen Traditionen weitergibt. Und falls wir hier offen sind, kann sowas durchaus auch bereichernd wirken. Ich habe da letztens, bin ich durch Zufall auf einen wirklich zauberhaften Weihnachtsfilm gestoßen, der in einem Waisenhaus spielt. Der Titel des Filmes lautet Orangen zu Weihnachten. Und der Titel ist sozusagen auch schon Programm. Das heißt, in diesem Waisenhaus gibt es eine ganz besondere Weihnachtstradition, die mit Orangen zu tun hat. Da wäre ich jetzt persönlich nie drauf gekommen. Ich verrate auch nicht mehr, falls jemand noch einen Weihnachtsfilm soweit sucht, den er sich vielleicht gerne mal anschauen möchte. Also wirklich ein zauberhafter Film, Orangen zu Weihnachten. Jetzt habe ich gerade von der Tradition gesprochen und eine Tradition, wenn man drüber nachdenkt, oder Traditionen haben in der Regel auch vielleicht mehrere Bedeutungen. Eine ist mit Sicherheit, dass eine Tradition einem oftmals Halt und auch Sicherheit in der Welt gibt. Ja, wenn man etwas so und nicht anders immer schon gemacht hat, dann muss man ja auch nicht viel fragen, dann macht man das einfach mal. Ja. Eine Tradition hat, denke ich, auch was mit Gefühl zu tun. Ja, der Gänsebraten, der bei uns jetzt nicht hoch im Kurs steht, also gehört jetzt nicht dazu bei uns zu Hause, aber bei vielen gehört vielleicht der Gänsebraten dazu, auch das Flötenspiel. Ich habe da durchaus Erinnerungen an meine eigene Kindheit. Heute spiele ich keine Flöte mehr, aber damals, nun spiel doch mal, Junge, du hast was gelernt, also dieses Flötenspiel. Und ich denke, für viele gehört es dazu, es versetzt einem in eine gewisse Stimmung. Ja, man fühlt sich vielleicht glücklich und zufrieden. Aber liebe Geschwister, wir wissen alle, dass so ein Augenblick, so ein Gefühl auch ganz schnell wieder zu Ende sein kann. Und so ist es. Ich denke, egal ob ich mir einen Partner fürs Leben suche oder ob ich mir vielleicht ein Haus kaufen möchte, vielleicht suche ich auch eine Arbeitsstelle. Ich denke, wenn man sich da nur von seinen Gefühlen leiten lässt, dann wird man wahrscheinlich Schiffbruch erleiden. Es ist, denke ich, ähnlich, auch wenn ich von dem Metier nur wirklich keine Ahnung habe, aber wenn ich ein Tischler bin oder ein Schreiner, ja, wenn der jetzt, sagen wir mal, einen Stuhl herstellt, der einfach nur hübsch aussieht, der aber zusammenbricht, sobald man sich draufsetzt, dann hat er irgendwas falsch gemacht. Und bei dem Haus, was ich gerade erwähnt habe, wenn ich ein Haus kaufen möchte oder vielleicht ein Haus bauen möchte, da gibt ja die Bibel ganz klare Anweisungen, beziehungsweise der Herr Jesus warnt uns ja ganz klar in Matthäus 7 ab Vers 24. Darum, sagt er, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Und so sollten wir heute Morgen am ersten Weihnachtstag, liebe Geschwister, uns auch nicht nur über die Geschenke, das Zusammensein mit der Familie und die leckere Gans freuen, Ja, sondern ich glaube, gerade an einem Morgen wie heute sollten wir uns alle auch einmal, noch einmal, wieder einmal die Frage stellen, ob unser Haus überhaupt auf Fels gebaut ist oder, um in dem Tischlerbeispiel zu bleiben, unser Stuhl des Lebens uns trägt oder ob er unter der Last der Ereignisse zusammenbrechen würde. Wie steht es da mit dir heute Morgen? Wie steht es mit mir? Hast du dir diese Frage eigentlich schon einmal ehrlich gestellt? Ich weiß, du bist ein selbstständiger, vielleicht ein erwachsener Mensch. Du gehst arbeiten, du zahlst Steuern. Und du bist dir relativ sicher, dass du das Leben schon im Griff hast. Na klar, es gibt Schicksalsschläge, das weißt du, aber mit der passenden Einstellung, einem eisernen Willen, wirst du deinen Weg schon gehen. Und nach deinem Tod? Was passiert dann? Hast du dir die Frage schon mal ehrlich gestellt? Wenn wir die heutige Bibelstelle uns anschauen, so beginnt zunächst der Text völlig normal. Das könnte mir und dir genauso passiert sein. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot der Bundeskanzlerin ausging, dass alle Welt sich impfen ließe. Würde man in der Corona-Zeit vielleicht sagen. Das heißt, die Menschen bekommen eine Anweisung von der Obrigkeit und die sollen sie zunächst einmal erfüllen. In unserem Bibeltext ist es jetzt eine Volkszählung und es heißt, und diese Schätzung war die allererste und sie geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf, auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Wir haben hier einen völlig normalen Menschen. Josef, er ist ein Handwerker. Und wenn man sich so ein bisschen auf Spurensuche begibt, was das überhaupt für ein Mensch war, dieser Josef, dann finden wir so das eine oder andere. Vieles ist nicht. Das ist interessant. Vieles ist wirklich nicht. Zunächst mal der hebräische Name Josef bedeutet, Gott hat hinzugefügt. Und die Bibel berichtet uns über diesen Josef von Nazareth, wie gesagt, nicht viel. Es gibt wohl 25 Nennungen, ich habe sie nicht alle nachgezählt, also falls es nur 24 sind, dann mag das so sein, aber laut Lexikon 25 Nennungen bei Lukas, 17 Mal bei Matthäus, 2 Hinweise bei Johannes und bei Markus steht gar nichts. Interessant ist auch, dass der Mann anscheinend nicht spricht, beziehungsweise nicht viel spricht. Die Bibel berichtet uns nämlich von keinem einzigen Wort. Er stammt aus dem Geschlecht Davids, er ist der Mann Marias, er ist rechtlich gesehen der soziale Vater Jesu, er flieht mit der Familie nach Ägypten, er sorgt sich um seinen Ziehsohn, er wird als einer der Gerechten bezeichnet in Matthäus. Er glaubt. Er handelt. Und er liebt seine Frau Maria. Ja, das merkt man in der Art und Weise, wie er trotz dessen, dass sie schwanger ist, obwohl er weiß, ich habe nicht mit ihr geschlafen. Er weiß, wie die Konventionen sind. Es ist keine einfache Situation, aber nachdem der Engel mit ihm gesprochen hat, er hält zu seiner Frau. Was war der Josef von Beruf? Ich habe es gerade schon erwähnt, er war Handwerker, er hat hart gearbeitet. In der Übertragung der Heiligen Schrift im Griechischen wird er als Tekton bezeichnet. Das ist so viel wie Baumeister und Architekt. Ja, es gibt dann durchaus Traditionen, die ihm einen gewissen Wohlstand zubilligen. Es ist wohl so, dass er wohl eher Zimmermann und Bauhandwerker war. Man schließt darauf, weil er das Schlachtopfer, was er darbrachte, wo er für Jesus da, für sein Kind ein Schlachtopfer darbrachte, das waren 2 Tauben. Das ist nicht viel. Ja? Das war eher die Gabe ärmerer Menschen. Ja, und des Weiteren, aber das sind so ja, Ideen, die Menschen hatten, die sich dann mit ihm beschäftigt haben. Also es gab wohl in der Nähe von Nazareth eine große römische Baustelle. Man könnte annehmen, dass er dort gearbeitet hat. Und ja, er war auf jeden Fall jemand, der wohl hart gearbeitet hat. Wann ist er gestorben? Wir wissen es nicht genau. Ja, die Heilige Schrift schweigt. Was wir wissen ist, im Jahr, in dem Jesus seinen 12. Geburtstag feiert, pilgert Josef noch mit seiner Familie zum Passafest nach Jerusalem. Danach verschwindet die Figur sozusagen. Josef verschwindet. Und wann er genau gestorben ist, wissen wir nicht. Was wir auf jeden Fall sagen können, ist, denke ich, dass Josef ein einfacher, ein normaler Mensch war. Und dass Josef so gar nicht in das Schema passt, welches wir Menschen uns für die Geburt eines Königssohnes mal ausgemalt hätten. Auch Maria, die leibliche Mutter, war ja natürlich eine einfache, aber sehr gottesfürchtige Frau. Beide Elternteile waren wohl jedoch nicht wohlhabend. Sie waren auch nicht geistlich gebildet im Sinne von Schriftgelehrter oder höher gestellte Person. Und ich denke, dass diese Wahl Gottes natürlich kein Zufall, sondern ganz wohlüberlegt und ganz bewusst auch genauso, dass diese Wahl genauso getroffen war von Gott. Das heißt, weder die Wahl der Menschen, dieser beiden Menschen, noch der Zeitpunkt, noch der Ort sind natürlich Zufall. Ganz einfach, weil es bei Gott keine Zufälle gibt. Die Umstände der eigentlichen Geburt unseres Herrn sind ja eigentlich ein Skandal, wenn man das so nimmt. Ich meine, wer würde Menschen von, ich sage jetzt mal, königlichem Geblüt so empfangen? Ja, man verweigert die Herberge, sie werden stattdessen zu Ochs und Esel in den Stall verbannt. Ja, das, für uns Menschen ist das zunächst mal eine ganz ungewöhnliche Situation. Aber bei Lukas wird es genauso beschrieben. Ab Vers 6 heißt es, als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und man könnte etwas provokant fragen, sorgt denn Gott so für die Seinigen? Selbst ein Nachbarn, der vielleicht zu Besuch kommt, würde man ja so nicht abspeisen. Aber bei Maria und Josef war es so. Warum? Warum? Könnte man fragen. Und wenn wir weiterlesen, dann sehen wir, dass das, ich sage jetzt mal, Begrüßungskomitee, diejenigen, die sozusagen den Herrn Jesus in der Welt als Erste empfangen haben, auch keinem weltlichen Anspruch Genüge getan haben. Es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie und sie fürchteten sich sehr. Der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch heute große Freude, die einem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscher, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Ja, liebe Geschwister, was wollen wir denn mit Hirten? Was wollen wir denn mit Hirten? Sollen das die Menschen sein? Soll das das, ich sage jetzt mal, das Komitee sein, welches ein König zu empfangen hat? Hirten? Wir können es uns wahrscheinlich vorstellen, auch wenn wir keine Ahnung haben von Ochsen und Esel, die haben wahrscheinlich nach ihren Tieren gerochen. Die waren ungewaschen, ungebildet. Das entspricht ja eigentlich so gar nicht unseren Erwartungen. Wenn wir da mal an uns denken, ja, fragen wir uns doch mal selber. Wir erwarten ja von unseren Mitmenschen oftmals so viel Entgegenkommen. Das heißt, wir Menschen sind ja oftmals gekränkt, wenn wir nicht die Ehrerbietung bekommen, die wir erwarten haben, wovon wir glauben, dass wir sie auch verdient haben. Und diese stinkenden Hirten, dieser zugige Stall, das kann doch alles nicht wahr sein. Und doch machen die Engel hier klar, doch genau so ist es. Jesus ist der versprochene Heiland. Er befindet sich in einer Linie mit dem großen König David. Es gibt da nach Ankündigung der Engel keinen Zweifel mehr. Und unsere Hirten? Was machen unsere Hirten? Wie reagieren sie darauf? Auf die Ankündigung der Engel? Nun, in Vers 15 heißt es, und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Und diese Reaktion der Hirten, Diese Reaktion, die offenbart den Glauben und die Stellung, die diese Hirten zum Herrn haben. Lass es uns noch einmal Revue passieren vor unserem geistigen Auge. Es war mitten in der Nacht. Geht man da ohne weiteres los? Hätten die Hirten nicht auch noch bis zum Morgengrauen warten können? Und was war mit den Tieren? Das war der Besitz der Hirten. Die lasse ich doch nicht einfach auf der Weide zurück. Wer weiß, was da alles passiert. Das heißt, die Hirten hatten, menschlich gesehen, sehr viele gute Argumente, vernünftige Argumente und Gründe, dass sie nicht sofort hätten losgehen müssen. Aber genau das taten sie nicht. Und ich glaube, dass wir von diesen Hirten da, von diesen einfachen Hirten, irgendwo auf einer Wiese, auf einem Acker, auf einem, ich weiß nicht was, Gelände, dort im fernen Land, in Syrien, wie es heißt, dass wir von diesen Hirten eine ganze Menge lernen können. Zunächst einmal hörten die Hirten auf die Stimme Gottes, auf das, was ihnen durch die Engel verkündet worden ist. Wie steht es denn da mit uns heute Morgen, mit dir, mit mir? Haben wir offene Ohren und auch Herzen für Gottes Wort, für Gottes Reden? Oder ducken wir uns weg, wenn wir angesprochen werden? Ja, auch gerade Weihnachten ist vielleicht manchmal so ein kritisches Fest. Wir sind ja manchmal gezwungen, vielleicht auch mit uns, ich sage das Wort bewusst, gezwungen auch mit unseren Verwandten zusammenzusitzen. Das ist vielleicht nicht immer einfach. Es gibt einen Weihnachtsfilm, da fragt der erwachsene Sohn seinen Vater, wie er denn so die stressigen Weihnachtstage überstanden hat. Und der Vater antwortet ihm, der Freund Whisky hat mir dabei geholfen. Ja, liebe Geschwister, man kann sich natürlich auch durch Alkohol vom Nachdenken abhalten. Und ich befürchte, dass es nicht wenige Menschen gibt, die das machen, gerade zu Weihnachten, aber auch sonst im Leben, um einfach vielleicht seinen Kummer zu ertränken, um nicht hinhören zu müssen. Unsere Hirten jedoch sind anders. Sie hören auf das, was ihnen die Engel zu verkünden haben. Aber nicht nur das. Sie treffen auch eine Entscheidung und schieben es nicht auf die lange Bank. Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Lasst uns nun gehen. Liebe Gemeinde, wie oft verschieben wir Dinge oder schieben Dinge, wie wir auf gut Deutsch so schön sagen, auf die lange Bank? Mit der stillen Hoffnung vielleicht, das Problem wird sich irgendwie erledigen. Das tut es aber in der Regel nicht. Ich kenne das. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, ich kenne es bei mir. Ich kenne diese Vorgehensweise bei mir persönlich zum Teil. Und ich muss gestehen, dass ich dem Herrn dankbar bin. Ich bin dem Herrn immer wieder dankbar, weil er mich in meinem Leben nicht nur einmal in Situationen geführt hat, wo es keinen Ausweg mehr gab. Ich konnte nicht fliehen, ich konnte nicht ausweichen. Das waren dann Momente, in denen ich wie Jona im Bauch des Fisches nur noch zum Herrn rufen konnte und um sein Eingreifen, seine Hilfe ersuchen konnte. Wie steht es mit dir heute Morgen? Gibt es Dinge, von denen du weißt, dass du sie angehen müsstest? Von denen du weißt, dass Gott immer und immer wieder bei dir ins Herz gesprochen hat? Gibt es vielleicht Ärger oder Streit in der Familie? Gibt es ungelöste, nicht angesprochene Sünden aus deiner Vergangenheit? Dann mach es wie die Hirten. Steh auf, begib dich auf den Weg. Und lasst uns dankbar sein für all jene Situationen, wo Gott uns so in die Enge getrieben hat, so wie Jona. Wir können nicht mehr anders. Wir sollten Gott an diesen Stellen wirklich dankbar sein, dass wir einen Gott haben, der uns nachgeht, der nicht locker lässt und der uns dahin bringt, dass wir erkennen mögen, ich kann es von mir aus nicht. Ich bin machtlos. Ich brauche dich, Herr. Denn das Schöne ist und das Beruhigende, dass ein Weg mit Gott nämlich immer ein Weg sein wird, der zu einem seligen Ende hinführen wird. Es mag nicht das Ende sein, was wir uns vorgestellt haben, das nicht. Aber es wird ein Ende sein, wenn wir einen Weg mit Gott gehen, dann wird am Ende die Verherrlichung seines Namens stehen. Wir wissen nicht, wo wir rauskommen, da bin ich mir sicher. Manchmal kommen wir vielleicht an einer Stelle raus, wo wir uns nachher fragen, wie konnte das passieren? Aber Gott wird wissen, was er tut. Und bei unseren Hirten ist es so, das Schöne ist, sie kamen eilend und dann heißt es nicht und fanden niemand, sondern sie fanden Maria und Josef dazu, das Kind in der Krippe liegen. Liebe Geschwister, diese Hirten hatten die rechte Herzenshaltung. Das ist die Haltung, die wir alle vor Gott haben sollten. Sie eilten hin zur Krippe. Da steht nicht, und sie schlenderten, sie trödelten, vielleicht machten sie noch einen kleinen Umweg. Nein, sie eilten. Und das, was Gott verspricht, das hält er auch. Das heißt, die Hirten fanden, was ihnen verheißen worden war. Und so dürfen wir feststellen, dass die uns vielleicht so vertraute Weihnachtsbotschaft die grundlegenden Wahrheiten enthält, die jeder Mensch auf Erden hören sollte. Die wahrhaft frohe Botschaft. In Hebräer 3 heißt es dazu auch, darum wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Heute ist der Tag des Hörens. Verschieben wir es nicht auf morgen. Kein einziger unter uns weiß, ob er morgen auch noch hier auf dieser Erde weilt. Es wird hier außerdem deutlich, dass Gott derjenige ist, der den ersten Schritt auf uns zumacht. Er erhebt seine Stimme und spricht zu uns. Er hat seinen Sohn auf diese Erde geschickt, damit wir durch ihn überhaupt erst wieder einen Weg zum Vater haben. Und dieses Entgegenkommen Gottes, das gilt allen Menschen, die seine Botschaft hören, so wie es in Offenbarung 3 ab Vers 20 heißt. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Gott ist es, der klopft. Gott ist es, der spricht. Es sind nicht wir Menschen, die suchen. In Römer 3,11 steht ganz klar, da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Alle sind sie abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Das ist die Botschaft. Auch die Botschaft von Weihnachten. Alles geht von Gott aus. Wenn Gott aber anklopft, so öffne die Tür. Wie die Hirten, die eiligst losliefen, so sollte auch unsere Reaktion auf Gottes Anklopfen sein. Noch klopft er an. Noch ist Gnadenzeit. Noch steht sein Angebot im Raum. Spätestens, wenn wir gestorben sind, dann führt kein Weg mehr zurück. Auch das sollten wir immer wieder bedenken. Und so wollen wir an diesem Weihnachtstag wieder neu dafür dankbar sein, dass Gott seinen Sohn in diese Welt hat kommen lassen, der als kleines Baby dort in der Krippe lag, der aufwuchs, seinen Eltern gehorsam war und er dann am Ende seines Lebens in Jerusalem für unsere Sünden ans Kreuz geschlagen wurde und der damit uns den Weg zum Vater im Himmel bereitet hat. Das, liebe Geschwister, ist die eigentlich frohe Botschaft, die eigentliche Weihnachtsbotschaft. Und so wollen wir schließen, liebe Geschwister, mit den hoffnungsvollen Worten der göttlichen Verheißung, die mir so kostbar ist und die uns allen kostbar sein sollte, aus Johannes 3, 16 bis 18. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Amen. Wir wollen noch kurz miteinander beten. Vater, aber lieber Vater, Herr allmächtiger Gott, wir danken dir. Wir danken dir, dass wir nichts zu bringen haben. Wir danken dir, dass alles von dir ausgeht, dass unser übermütiger Mund, wie es auch heißt, durchaus gestopft würde, dass wir nicht stolz zu sein haben auf uns selbst, sondern dass du es bist, Herr, dem alle Ehre gebührt. Und wir danken dir, Herr, dass noch Gnadenzeit ist, dass du seit vielen, vielen Jahrhunderten immer noch ein gnädiger Gott bist, dass Menschen zu dir kommen können und dass du keinen, Herr, hinausstoßen wirst, der zu dir kommt. Und so danken wir dir dafür, Herr. Wir wollen dir jetzt die weiteren Weihnachtstage anbefehlen. Wir wollen dich loben, dich preisen und dir allein die Ehre geben, Herr, in Jesu Namen. Amen.